Guten Morgen alle zusammen. Wir gucken uns heute einen Brief an, den Jesus an eine Gemeinde geschickt hat. Das Sendschreiben an Smyrna. Und von den Christen in Smyrna aus diesem Brief, da geht es so um die Frage auch, was kostet es, ein Christ zu sein? Und da könnten wir überlegen, aber Jesus nimmt doch jeden an, so wie wir sind. Wir können doch immer zu ihm kommen. Er verlangt nichts, dass wir tun, dass wir irgendwas erstmal leisten, dass wir irgendwie uns heilig benehmen, dass wir uns irgendwie etwas erstmal verdienen und dann kommen dürfen. Er nimmt jeden an. Aber dann Christ zu sein, das kann manchmal was kosten. Und das werden wir uns bei dieser Gemeinde in Smyrna einmal ansehen. Es gibt diese 7 Sendschreiben, also Jesus hat in der Offenbarung 7 solcher Briefe an 7 Gemeinden verschickt. Einige Predigten hatten wir schon, die haben immer zu einem bestimmten Thema gepasst, aber die anderen Gemeinden wollen wir uns auch einmal ansehen und sind heute dann bei Smyrna. Sardes und Laodicea, kann noch jemand demnächst mal drüber predigen. Und diese 7 Sendschreiben, die hat Johannes geschrieben. Er war hier unten links auf der Insel Patmos. Dorthin wurde er verbannt und Jesus ist ihm dort erschienen. Er hat ihm den Auftrag gegeben, diese Briefe zu schreiben. Er hat sie ihm diktiert und dann hat er sie geschrieben und losgeschickt. Und ein Bote ist dann los, erst nach Ephesus und dann die zweite Station war Smyrna. Und dann hat er hier so eine Rundreise gemacht bis am Ende zu Laodicea. Und heute sind wir da in Smyrna. Und einmal, eines Tages kam dann halt so ein Bote und hat den Brief vorgelesen. Und zu uns kommt heute auch ein Bote und liest den Text einmal.
Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Offenbarung 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.
Dankeschön. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr so einen Brief bekommt. Wir gucken uns den gleich nochmal genauer an. Aber da klangen manche Sachen erstmal gar nicht so schön, dass wir Drangsal haben werden, dass es Prüfung geben wird. Wenn wir uns diesen Brief aber einmal, oder wenn wir ihn vergleichen mit den anderen Briefen, dann fällt da doch etwas auf. Bei diesen 7 Briefen, da gibt's häufig das gleiche Muster. Es gibt etwas, das Jesus gut findet, dass er sagt, habt ihr gut gemacht, das behaltet. Dann gibt es etwas, was er kritisiert, das muss weg, ihr müsst Buße tun. Und alle haben ein Ziel, auf das sie hinarbeiten, wieso sie das Ganze tun. Smyrna und Philadelphia sind 2 Ausnahmen, da gibt's nichts zu kritisieren. Ich weiß nicht, ob es perfekte Gemeinden waren, wir gucken uns das gleich an. Aber Jesus sagt, das macht ihr gut, ich kenne eure Werke und dann kommen noch ein paar Dinge. Und eine Besonderheit am Ende Laodicea, da hat er nichts Gutes zu sagen. Da sagt er nur, nicht gut, schlecht, schlecht, ganz schlimm. Und dieser Brief, den schreibt er trotzdem, nicht aus seinem Grund, die Gemeinde zuzumachen, das ist kein Abschiedsbrief, sondern er sagt, dass er sie aus Liebe schreibt, dass er die Gemeinde lieb hat und dass er will, dass sie Buße tun, damit sie alle zum Ziel kommen. Egal, ob die jetzt so gut waren oder ja so gute Gläubige vielleicht wie in Smyrna und Philadelphia oder eher schlechte Christen wie Laodicea oder egal welche, er will, dass sie alle zum Ziel kommen. Und deshalb schreibt er diese Briefe und deshalb wollen wir auch aus diesen Briefen lernen, wie sollen wir uns als Gemeinde benehmen, wie sollen wir uns verhalten, Was kann auf unsere Gemeinde vielleicht zukommen? Was können wir daraus lernen? Bevor er diese Briefe losschickt, schreibt er in Offenbarung 1, Vers 3, vielleicht denken wir uns ja auch, das kommt erst irgendwann, es geht vielleicht auch nur um eine andere Gemeinde, was geht mich das an? Er schreibt, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Es gibt schon direkt eine Seligpreisung, wer überhaupt dieses Buch liest, die Offenbarung, und da steht sehr viel drin, womit Jesus uns vorbereiten will. Wir haben so ein Gerät zu Hause, damit kann man reden und sagen, hier, mach Musik an, hier, stell einen Wecker, was auch immer. Und seit einiger Zeit fängt es plötzlich von selbst immer an zu reden. Ich habe mich erst erschreckt, aber dann sagt das immer, Achtung, starker Wind morgen. Achtung, bald kommt Regen. Achtung, starkes Gewitter in 2 Tagen. Und ich dachte erst, aha, das ist neu. Aber manchmal war das schon ganz hilfreich. Da konnten wir schnell noch die Stühle von der Terrasse wegräumen oder so. Und wir waren vorbereitet auf das, was kommt. Und das hat Jesus mit diesen Briefen auch vor, dass wir als Gemeinde nicht überrascht sind. Was ist das? Sowas haben wir noch nie erlebt. Ach, lass gleich zumachen, ich komme nicht mehr. Sondern dass wir vorbereitet sind und wissen, was alles kommt. Diese Stadt Smyrna ist in der heutigen Türkei. Es gibt noch ein paar Ruinen, die ist schon sehr alt. Sie hat eine sehr lange Geschichte. Und sie ist eine sehr wichtige Hafenstadt. Noch heute die zweitgrößte Hafenstadt in der Türkei. Und sie wurde damals die Perle Asiens oder auch die Krone Asiens genannt, weil sie sehr schön war. Sie hatte eine sehr schöne Architektur, sie hatte sehr schöne bergige Landschaften und sie war sehr beliebt, auch diese Stadt. Heute ist sie so die drittgrößte Stadt in der Türkei mit über 4 Millionen Einwohnern. Sie heißt Izmir. Und damals, da gehörte sie zum Römischen Reich. Das heißt, die war auch sehr treu dem Kaiser gegenüber. Und immer wenn es auch irgendwelche Schlachten gab oder so, die standen unter besonderem Schutz des Kaisers und waren damit auch immer auf der Siegerseite. Und dadurch kam ein sehr starker Kaiserkult. Das heißt, sie haben den Kaiser sehr verehrt. Sie haben ihm auch einen Tempel gebaut. Und sie haben verlangt, dass man den Kaiser anbetet. Das sind so die Umgebung, in der diese Gemeinde dort war. Und jetzt stellt sich Jesus vor und sagt, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig geworden ist. Jeder Gemeinde stellt er sich anders vor. In Kapitel 1 gibt Johannes so eine komplette Beschreibung von Jesus, wie er ihm erschienen ist, sehr gewaltig in seiner Herrlichkeit. Und jeder Gemeinde gibt da einen Abschnitt oder einen Ausschnitt von dieser Beschreibung. An diese Gemeinde eben mit der Erste und der Letzte. Das ist ein Titel von Gott persönlich, wie er sich im Alten Testament genannt hat. Er war schon immer da, er war der Erste, er wird immer da sein, er wird auch immer der Letzte sein. Egal welche Götter vielleicht kommen, das goldene Kalb in der Wüste oder irgendwelche Bale oder die ganzen griechischen und römischen Götter. Jesus und Gott persönlich, also Jesus sagt selber, er ist hier Gott und er war schon immer da und er wird auch immer sein. Der Erste und der Letzte. Er war tot und er ist lebendig geworden. Das ist manchmal vielleicht auch schwierig zu glauben, dass ein Gott tot war, lebendig wird. Was hat das für einen Sinn? Gott ist doch, der steht doch über allem, über der Schöpfung. Aber Jesus ist nicht so ein Gott, der einfach nur von oben herab ruft und sagt, ach, ihr Leute sollt mehr beten. Wieso meckert ihr so viel? Ihr sollt bitte mehr glauben, ihr sollt mehr gehorsam sein und gar nicht erst bitte. Dass er einfach so von oben herab redet auf uns, sondern er wird ganz anders beschrieben. In Hebräer 2, Vers 17 und 18, da heißt es über Jesus, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Er hat sich erniedrigt, er ist in seine Schöpfung gekommen, er ist nicht außerhalb geblieben und wie es andere Götter vielleicht gar nicht erst können in die Schöpfung. Sie sind auch was Größeres, was Besseres. Jesus konnte selber in seine Schöpfung reingehen. Er wurde Mensch, er ist als Mensch gestorben. Er hat uns ein Vorbild damit hinterlassen, damit wir auch sehen, dass man das Ziel erreichen kann. Das, was er von uns verlangt, ist nichts Göttliches, wo er sagt, meckert nicht so viel, stellt euch nicht an, sondern er hat es selber erlebt und deshalb können wir ihm mit gutem Gewissen alle unsere Sorgen anvertrauen. Alles, was uns beschäftigt, er hat es auch erlebt. Er kennt es von seinen Freunden verlassen zu werden. Er kennt es, dass man über ihn lästert, dass er verleumdet wird. Er kennt es, grausam getötet zu werden. Er hat vieles erlebt und wir können ihm alles anvertrauen. Er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen oder in welcher Situation wir sind. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Wie gesagt, Jesus ist nicht irgendwo weit weg. Er ist ganz nah bei uns. Und er sagt hier, ich kenne deine Werke. Er ist bei dieser Gemeinde. Und das ist eine Anerkennung, dass er ihnen sagt, ich kenne deine Werke. Bei den anderen Gemeinden, da tadelt er diese Werke. Da sagt er auch, dass die Werke vielleicht gar nicht da sind, dass sie wertlos sind, was auch immer. Hier kennt er diese Werke. Diese Gemeinde bemüht sich, obwohl diese vielen Probleme dann auch aufgelistet werden. Das ist eine sehr mutige, sehr starke Gemeinde. Sie leiden unter Drangsal, unter Armut und unter Lästerung. Drangsale sind ganz verschiedene Leiden. Das kann alles Mögliche sein, das können Krankheiten sein, das kann aber auch können besonders schwere Umstände sein, in denen sie leben. Und das wird gleich auch deutlich, dass da wirklich Menschen waren, die gegen sie gearbeitet haben, die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Sie litten unter Armut in dieser wohlhabenden und guten Stadt, in der es eigentlich toll zu leben war. Aber sie hatten Armut und das sehen wir auch aus den Drangsalen, dass ihnen vermutlich bestimmte Sachen extra weggenommen wurden. Wir werden nachher ein paar Beispiele hören, wie das vielleicht aussehen kann. Aber er tröstet sie, obwohl sie sich vielleicht das Nötigste nicht kaufen können, nicht leisten können. Er tröstet sie, ihr seid aber reich. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen als Christen. Und es kann schwer werden, es kann einen Preis haben, Christ zu sein. Aber wir sind reich im Herrn, weil wir das ewige Leben bekommen und weil wir seine Herrlichkeit einmal sehen dürfen. Das ist ein Trost, besonders für diese Gemeinde. Wir denken vielleicht manchmal, ja, aber mir geht es eigentlich ganz gut und wieso sollte ich das alles tun? Aber wir gucken gleich, wie es mit der Gemeinde auch noch weitergeht. Und zu diesen ganzen Leiden, die vielleicht erstmal nur physisch sind, körperlich, das kann man vielleicht ertragen, ach, das schaffe ich schon irgendwie. Aber dazu kam noch diese Lästerung von Juden, von Leuten, die sagen, sie seien Juden, eigentlich Gottes Volk. Jesus sagt, ich bin der König der Juden und er ist erstmal zu seinem Volk gekommen. Und da sind Leute, die sagen, dass wir Juden sind, wir sind Gottes Volk, wir sind die Guten. Und sie lästern über sie, sie machen ihnen das Leben nochmal besonders schwer. Und diese Lästerung, die können manchmal noch viel mehr wehtun. Diese Juden, die sollten eigentlich das Volk lehren, wie die Pharisäer, aber sie kannten viele Antworten auf die Schrift überhaupt nicht. Sie sollten gute Vorbilder sein, im Leben, in guten Dingen tun, anderen Leuten helfen. Aber sie haben die Gesetze lieber verdreht für ihre Geldgier, um reicher zu werden. Und sie sollten den Messias erkennen. Sie sollten von Jesus überhaupt das predigen. Sie sollten das Evangelium verkündigen. Aber sie wollten es gar nicht annehmen, sich selbst nicht, sie wollen es anderen nicht und sie haben ihn sogar umgebracht. Und hier weiter gehen die Juden immer, diese Juden, die genannt werden. Also es gibt immer den Unterschied, ob das Volk Israel, die wirklich dann auch gläubig sind, oder die Juden, die halt einfach nur vielleicht dort geboren sind, aber die Gott gar nicht wirklich nachfolgen wollen. Ihr Glaube ist nur oberflächlich und solange der Glaube okay ist, machen sie mit. Aber wenn es darum geht, irgendwie was zu verändern, dass man im Leben irgendwas tun muss vielleicht, dann passt das nicht. Und dann macht man noch die schlecht, die es versuchen und ernst meinen. Wir hatten schon öfter Vertreter von Open Doors, wir hatten heute schon von ihnen gehört, hier zu Besuch, die uns viel berichtet haben. was ihre Arbeit so ist, was sie so alles erlebt haben. Und eine wichtige Aufgabe von ihnen ist, sich um verfolgte Christen in der Welt zu kümmern und darüber zu berichten. Sie bringen jedes Jahr so einen Kalender raus oder auch so eine Übersicht über die Länder, in denen es die größte Verfolgung gibt, in denen es am schwersten ist, Christ zu sein. Und da geht's nicht einfach nur darum, dass man beleidigt wird auf Arbeit, ach, du bist Christ, ach, wie peinlich oder sowas, wie wir es vielleicht heute hier bei uns so kennen. Da geht's nicht um einfache Diskriminierung, damit geht's vielleicht los, aber es geht um alles, was dann danach kommt, dass man wirklich Probleme bekommt mit den Behörden, dass man von den Nachbarn irgendwie Steine in den Weg bekommt, dass man wirklich Schaden bekommt an Gegenständen, am Gebäude oder so weiter und dass man bis hin zu den roten Bereichen, dass es wirklich lebensgefährlich ist, wenn man dort öffentlich sagt, ich glaube an Jesus Christus. Dass man dort nicht so große Fenster haben kann, wo Leute reingucken und, oh, was machen die? Gottesdienst? Schön, sollen sie mal machen. Da darf man sowas nicht. Und ich gebe mal ein paar Beispiele, was es bedeuten kann. So wie diese Christen in Smyrna, die wirklich Drangsal, Armut, Lästerung erlebt haben. Und die haben so einen Bereich Gesichter der Verfolgung. Und da geben sie solche Lebensgeschichten. Ich gebe nur kurze Beispiele. Ihr könnt euch das gerne selber bei Open Doors mal genauer angucken. Eine Geschichte von Kamala und Peter aus Indien. Sind Christen in Indien und sie haben sich regelmäßig zu Gebetstreffen getroffen. So wie wir einmal im Monat einen Gebetsabend haben, so haben sie auch regelmäßig Gebetstreffen gehabt. Eines Tages kamen plötzlich ganz viele Leute mit Stöcken und Rohren und Eisenstangen und haben das Gebäude gestürmt und alle Christen damit verprügelt. Da waren auch viele Frauen und Kinder anwesend und alle wurde keiner verschont. Der Mann hat noch geschafft, die Polizei überhaupt zu rufen. Und bis die kamen, wurden die alle schwer verletzt. Und dann konnten sie aber wenigstens überleben, weil die dann erst gegangen sind, als die Polizei gekommen ist. Danach gab es immer noch viele Morddrohungen und sie mussten von dort fliehen, um überhaupt zu überleben. Einfach nur, weil sie sich in einem Gebäude zum Beten getroffen haben. In Zentralasien gibt es das Ehepaar Sulim und Adilia. Und Sulim ist als Muslim aufgewachsen. Irgendwann hat er sich dazu entschieden, ich weiß nicht, wie genau das passiert ist, aber er wurde Christ. Er hat Jesus kennengelernt. Und er ist zu einer Kirche gegangen, heimlich. Dort hat er eine Frau kennengelernt, sie haben geheiratet und nach Tradition bei seinen Eltern gelebt. Irgendwann haben die Eltern herausgefunden, dass sie sich bekehrt haben, dass sie Christen sind. Und dann wurden sie vom Vater verprügelt und mit ihrem einjährigen Sohn mitten in der Nacht aus dem Haus geworfen und wussten nicht wohin, aber jemand aus der Gemeinde hat sie dann bei sich aufgenommen. In Laos gibt es auch ein Ehepaar und die Frau Pham hat sich auch bekehrt. Irgendwie hat sie Jesus kennengelernt. Sie hat diese frohe Botschaft gehört, sie hat sich bekehrt und ihr Mann davon erzählt. Und der war nicht begeistert. Er wollte ihr das erstmal nur ausreden. Und als er gemerkt hat, sie meint es ernst, das ist nicht nur ein, na gut, wenn es dir nicht gefällt, dann mache ich es halt nicht. Er hat sie aus dem Haus geworfen und ihr auch den Kontakt zu ihren Kindern verboten. Und sie konnte da nicht mehr hin. Und dann ist sie in irgendeine winzige Hütte gegangen, wo sie wenigstens übernachten kann. Kurz danach kamen ganz viele Dorfbewohner, 30 Dorfbewohner, glaube ich, heißt es dort, und haben diese Hütte komplett zerstört, damit sie nur noch im Dreck liegen konnte und nichts mehr, wirklich gar nichts mehr hatte. Eine schöne Sache, die dann passiert ist, dass ihr Mann sich auch bekehrt hat und sie wieder zusammengekommen sind. Aber kurz danach, nachdem erfahren wurde, dass auch der Mann sich bekehrt hat, kamen wieder diese ganzen Dorfbewohner und haben komplett ihr ganzes Haus auch zerstört, sodass sie jetzt als Familie obdachlos sind. Für sie ein Trost, dass sie jetzt aber wenigstens gemeinsam an Jesus glauben können. Und das alles, weil man nur gehört hat, sie glaubt an Jesus. Das sind so Geschichten, das können wir uns kaum vorstellen. Wie kann jemand so sein? Was haben sie getan? Sie glauben nur an Jesus Christus. Sie haben niemandem irgendwas angetan oder so. Dann würde man zu Recht leiden, dann würde man zu Recht verurteilt werden. Aber hier geht es nur darum, dass man irgendwo beten geht. nicht vor anderen, für sich selbst. Und dann wird man verfolgt. Jetzt haben sie schon viele schwere Umstände. Und dann sagt Jesus, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Es wird noch schlimmer. Wir könnten jetzt in Panik geraten. Das ist doch furchtbar. Es werden Leute ins Gefängnis geworfen und es kommen noch 10 Tage besondere Drangsale. Die werden nicht näher beschrieben, was alles passiert, aber es wird 10 Tage nochmal besonders schlimm sein. Und er sagt, sei getreu bis in den Tod. Es können wirklich dramatische Situationen kommen. Als Beispiel, im Jahr 155 nach Christus, das heißt, ein Mann, Polycarp, der ist noch zur Zeit der Gemeinde auch aufgewachsen, dort geboren, und im Jahr 155 nach Christus wurde er dort lebendig verbrannt, weil er den Kaiser nicht anbeten wollte. Also in der Zeit damals schon. Das war wirklich eine sehr schwere Herausforderung für diese Gemeinde. Aber es ist vielleicht wie bei Petrus, als er auf dem Wasser ging. Er hat diese ganzen Wellen um sich herum gesehen. Er konnte sie erstmal, er hätte sofort darauf sehen können. Aber er hat auf Jesus gesehen und ist zu ihm rausgegangen übers Wasser, bis er irgendwann von diesen ganzen Umständen überwältigt wurde und dann mehr auf die Wellen gesehen hat. Dann fing er an zu sinken. Und hier ist es auch etwa so mit den Drangsalen, dem Gefängnis. Wir können uns auf diese Probleme konzentrieren und die sind nicht unwichtig, die sind nicht einfach hier. Aber er sagt, fürchte nichts von dem. Du bekommst die Krone des Lebens. Und das ist die Entscheidung, gucken wir jetzt auf diese Probleme oder gucken wir auf Jesus und auf das, was wir bei ihm haben, was wir bei ihm bekommen. Es soll kein Missverständnis geben hier mit dem, ich werde dir die Krone des Lebens geben, wenn du durchhältst. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können nichts dafür leisten und was tun, damit wir in den Himmel aufgenommen werden. Diese Prüfungen, wie sie hier heißen, die sind nicht für Gott, dass er einen Test schreiben lässt und sagt, und dann guckt er, schafft er es? Ach nein, das hätte ich nicht von ihm gedacht. Er weiß, was kommt. Und er sagt, dass er die Versuchung auch nur zulässt, so viel wir überhaupt ertragen können. Und mit der Versuchung gibt er sogar schon einen Ausweg, damit wir es auch ertragen können. Diese Versuchungen, diese Prüfungen, darüber schreibt Jakobus. Wir hatten Anfang des Jahres einige Predigten darüber. Jakobus in Kapitel 1, da sagt er da 2 besondere Gründe, wieso Prüfungen zugelassen werden, wieso Gott sie zulässt. Einmal für uns selbst, dass wir auch erkennen, bin ich ein Christ, dass ich mir selber nichts vormache. Es gibt Leute, die gerne einfach kommen, die gerne mitmachen, die finden den Glauben gut. Vielleicht einige von den Juden auch, die hier angesprochen wurden, dass sie den Glauben an Gott wichtig und gut finden. Aber Jakobus sagt, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein sollen. Dass wir nicht nur hören und alles gut, aber sobald ich persönlich angesprochen werde, ich soll vielleicht was im Leben verändern. Ich bekomme vielleicht Prüfungen von außen, irgendwas wie die Gemeinde Smyrna, dass ich dann sage, ah nee, jetzt ist Schluss, jetzt höre ich auf, das geht mir zu weit. Das ist einmal dafür, für uns selbst auch. Gott will niemanden bloßstellen vor anderen. Ah, ich wusste, der ist kein Christ. Ah, der auch nicht. Darum geht's nicht, für uns selbst, dass wir merken, meine ich es wirklich ernst? Und zum anderen bewirken sie standhaftes Ausharren. Wer diese Prüfungen erduldet, wer diese Krisen, wer Krisen im Glauben erlebt hat, der weiß genau, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Und in diesen Situationen, die Jesus hier anspricht auch, dass noch Leute ins Gefängnis kommen, und das war nicht damals wie hier, dass wir klimatisierte Zellen haben, dass wir 3-mal am Tag Essen bekommen und noch auf Bewährung raus können und so weiter. Das war wie ein Todesurteil, damals ins Gefängnis zu kommen. Aber diese 10 Tage, das war schon mal leichter. Dann weiß man, okay, ich muss noch 10 Tage durchhalten, das schaffe ich. Auch das war eher ein Trost für die Gemeinde. Ich möchte noch 3 weitere Beispiele nennen, die Open Doors nennt, wie es weitergehen kann. Das waren noch recht harmlose Beispiele, die sie nennen. Für uns ist das vielleicht schon schlimm. Wir denken, ach, was haben wir schon zu befürchten? Aber auch in Deutschland gibt's einige Verfolgung mit Bußgeldern, sogar auch mit Gefängnis. Man kann den Arbeitsplatz verlieren. Auch sowas gibt's bei uns schon. In Afghanistan lebte Adel. Er wurde auch als Muslim aufgewachsen und er wurde auch Christ. Er musste sich mit der Bibel beschäftigen, hat dort Jesus erlebt und hat sich bekehrt. Er war so begeistert auch von Jesus, dass er kurz danach schon mehrere christliche Gruppen geleitet hat. Aber eines Tages, nach so einer Bibelstunde, wurde er einfach draußen erschossen. Einfach so. Weil es den Muslimen ein furchtbares Verbrechen ist. Sie dürfen den Glauben nicht verlassen und deshalb gab es die Todesstrafe. Ignacio in Mexiko hilft vielen Migranten, die nach Norden wandern wollen. Sie kommen oft verzweifelt, sind oft arm und er hilft ihnen. Er gibt ihnen das Evangelium, er gibt ihnen Hoffnung und er hilft ihnen auch materiell. Und dort gibt es viele kriminelle Banden, diese ganzen Drogenkartelle und so weiter. Das gefällt ihnen nicht. Die wollen diese Menschen für sich benutzen. Sie wollen sie missbrauchen, sie wollen mit ihnen Geld machen. Und sie machen ihm das Leben schwer. Sie haben ihn mit falschen Anschuldigungen für mehr als 4 Jahre ins Gefängnis gebracht. Und das einfach, weil er Menschen auf der Straße hilft. Auch undenkbar. Nachdem er entlassen wurde, lag es ihm so auf Herzen, er konnte nicht aufhören. Er hat es weitergemacht. Und seitdem bekommt er weiterhin sehr viel Probleme. Der wird viel schikaniert. Ihm machen die Behörden viele Probleme, dass er seinen Dienst nur schwer tun kann. Und er wird auch sehr viel bedroht von diesen ganzen Kartellen dort. Und das letzte Beispiel aus Nigeria. Zacharia ist dort ein Pastor und er war auf einer Reise, um das Evangelium zu verkündigen. Während er unterwegs war, hat er nur gehört, dass sein Dorf von islamistischen Extremisten, sagen sie, überfallen wurde. Er hat versucht, dort anzurufen, hat niemand erreicht. Und als er am nächsten Tag dann erst nach Hause kommen konnte, hat er nur noch verbrannte Häuser gesehen, ganz viele Verletzte und Tote auf den Straßen. Und in seinem Haus hat er nur noch seine Frau und seinen Sohn tot gefunden. In diesen 6 Beispielen, in diesen Geschichten, was für dramatische Schicksale das sind, was sie alles erlebt haben, da fragen wir uns, wieso tun sie das? Wieso glauben sie immer noch an Jesus? Wenn sie sagen würden, ich glaube nicht an Jesus, dann könnte man viel davon vermeiden. Vieles würde gar nicht erst passieren. Und obwohl auch das alles passiert ist, auch danach heißt es in diesen Berichten dann immer, trotz aller Herausforderungen halten sie standhaft an Jesus fest. In aller Bedrängnis suchen sie Zuflucht und Hilfe bei Jesus. Und in seinem Schmerz klammert er sich an Jesus. In diesen Situationen findet man keinen Trost, keine Ruhe in dieser Welt. Das ist sehr schwer, das irgendwie überhaupt auszuhalten. Aber bei Jesus gibt es echte Hoffnung. Bei ihm gibt es echten Frieden. Er sagt, ich gebe euch Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und damit könnt ihr dieses Leben auch überstehen. Und dann denken wir uns manchmal auch, ja, aber uns geht's doch gut. Wir leben da nicht in Nigeria, Mexiko, im Laos oder sowas. Uns geht's hier doch gut. Ich hatte ja gerade schon gesagt, auch hier gibt es einige Verfolgungen, oder einige Schwierigkeiten wir als Christen erdulden könnten. Vielleicht wird's mehr. Auch dieser Gemeinde schreibt Jesus ja nicht ohne Grund, sondern er sagt, es wird noch mehr kommen. Sei bereit und halte durch, sei getreu bis in den Tod, dann guck auf das Ziel. Du machst das ja nicht, um hier ein kurzes, glückliches Leben zu haben. Jesus ging es nie darum, dass wir hier immer gesund und reich sind, sondern er verspricht ewiges Leben, dass wir in seiner Herrlichkeit ewig leben dürfen, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Und auch das, da denken wir manchmal, wir sind doch gute Menschen, was brauchen wir da für Vergebung? Wir hatten gestern die Bibelmission auch zu Besuch und haben dort von Alexander Rimatski aus Russland sehr viel gehört. Er leitet dort ein Rehabilitationszentrum, wo viele Alkoholiker, Drogenabhängige kommen. die viel im Leben erlebt haben und die gar nicht wissen, wohin mit sich und was soll ich noch alles tun. Und er sagte, dort wird es halt besonders deutlich, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen und diese Liebe von Gott zu erfahren. Das ist eine riesige Sache. Und es heißt ja auch, dass man nicht alles selber erleben muss, sondern gut ist, wenn man von anderen auch lernen kann, dass man gar nicht erst selber in solche Probleme kommt. Und er hat viel davon berichtet, wie wundervoll es ist, wenn man zu Jesus gehört, dass man gar nicht erst in diese Verzweiflung gerät, sondern dass man wirklich diese Hoffnung, diese Liebe von Gott, dass man sie erfährt und dass man darin lebt. Und genau bei diesen Menschen, das war so besonders, als sie Jesus kennengelernt haben. Sie waren bereit dafür, alles aufzugeben. Jesus nimmt jeden an. Man muss nichts dafür leisten. Aber es kann manchmal einen Preis haben, Christ zu sein. Jesus schließt ab. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Dieser Brief ist an die Allgemeinheit geschrieben, an die ganze Gemeinde, aber hier wird er nochmal persönlich. Jeder Einzelne, wer ein Ohr hat, und ich sehe hier keinen ohne Ohren, jeder, der ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir hatten es am Anfang auch glückselig, wenn wir diese Worte hören, wenn wir sie bewahren, wenn wir danach leben. Es wird uns auch vor vielem bewahren, aber ganz wichtig, vor dem zweiten Tod, auf den wir gleich eingehen. Wer sind diese Überwinder? Glückselig hier, oder wer überwindet, dem wird da kein Leid geschehen. Wer sind diese Überwinder? Müssen wir das erst beweisen? Das hatten wir schon. In Johannes, 1. Johannes 5, Vers 4, beschreibt, also Johannes schreibt im ganzen Kapitel ausführlich, wer diese Überwinder sind. Aber hier einmal. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jesus hat die Welt schon überwunden. Er hat alles besiegt. Er hat alles in seiner Macht, wie er sich vorgestellt hat. Er war tot, er ist lebendig. Er hat sogar die Macht, lebendig zu machen. Er kann alles tun. Er hat alles überwunden und wir gehören zu ihm. So wie Smyrna zu dem römischen Reich auf der Siegerseite war. Wir gehören zu Jesus und stehen auf seiner Siegerseite. Wir haben die Welt schon überwunden. Und diesen Überwindern, das ist auch der Trost, dass sie nicht erst noch was leisten und arbeiten müssen, sondern sie gehören dazu und das ist der Trost. Uns wird kein Leid vom zweiten Tod geschehen. Der erste Tod, also wir können Leiden am Körper haben. Jeder muss einmal sterben, sagt die Bibel auch. Ich war am Freitag noch auf einer Beerdigung. Da wird dann viel über den Tod auch gesprochen und jeder muss da irgendwie einmal durch. Das ist der erste Tod. Aber es ist ein großer Unterschied. Man sieht gerade auf Beerdigungen, sieht man oft den Unterschied, wer beerdigt wird. War es jemand, der gläubig war an Jesus oder nicht? An diesem Freitag wurde meine Großtante, war das dann, glaube ich, ne? Beerdigt, war schon 92 Jahre alt. Und sie war gläubig. Und es wurde viel über die Hoffnung erzählt. Es wurde über ihr Leben erzählt, wie sie Jesus kennengelernt hat und wie sie an ihm festgehalten hat und wie sie dann am Ende heimgegangen ist, so nennen es die Christen. Dass wir nach Hause gehen. Dass wir nicht, unser Ziel ist nicht hier ein gutes Leben aufzubauen, sondern einmal in die Herrlichkeit bei Gott zu gehen. Das ist das, worauf wir warten, was für uns besonders ist. Dieser zweite Tod, den er hier nennt, er sagt, dass wir uns davor nicht fürchten sollen. Uns wird da kein Leid geschehen. Aber es ist einerseits, also was ist der zweite Tod? Am Ende der Offenbarung wird da deutlich erklärt, hier ein Ausschnitt. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das ewige Gericht, dass man in die Hölle kommt. Das ist einerseits natürlich eine Warnung von Jesus. Es gibt diesen zweiten Tod. Ihr sollt vorbereitet sein. Ich will euch retten, sagt Jesus. Er ist in die Welt gekommen, damit jeder Mensch gerettet wird. Und dann fragen wir uns, wieso? Wenn ich sage, du bist krank, hier nimm die Spritze, dann geht's dir gut, dann frage ich mich, wieso soll ich die denn nehmen? Natürlich muss man erstmal erklären, wofür man es braucht. Und Jesus sagt, ihr geht verloren, wenn ihr die Rettung nicht annehmt, wenn ihr nicht Buße tut. Und das ist seine wichtige Botschaft. Dafür kam er, die allererste Predigt von Jesus. Was hat er gepredigt? Glückselig seid ihr, schön, dass ich euch jetzt endlich mal persönlich kennenlerne oder so. Er fängt damit an, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist seine erste und wichtige Predigt. Und wir sollen den fürchten, wir sollen nicht die fürchten, predigt er. Wir sollen nicht die fürchten, die unseren Leib irgendwie verletzen können. So wie diese 6 Beispiele da von den Menschen. Sie fürchten diese Menschen nicht. Sie sind teilweise geflohen, weil sie dort wirklich bedroht werden. Aber sie fürchten nicht weiter an Jesus festzuhalten. Sie gehen auch bis in den Tod. Wir sollen den fürchten, der die Macht hat, die Seele in die Hölle zu werfen. Deswegen, einerseits ist es natürlich eine Warnung, dass er uns erinnert, sowas gibt's, aber er meint es als Trost und als eine Hoffnung. Uns kann dieser zweite Tod nichts anhaben. Der erste Tod, ja, der kann plötzlich kommen, sehr früh, spät, wie auch immer. Aber davor sollen wir keine Angst haben. Das ist eine Sache, die ist schnell vorbei vielleicht. Aber danach haben wir die Ewigkeit. Unser Ziel in Hebräer 13, Vers 14 wird es nochmal deutlich geschrieben. Das ist das, worauf auch Smyrna gewartet hat, die Christen dort in Smyrna. Das ist das, wieso sie das alles erduldet haben. Sie haben schon viel erduldet und Jesus sagt, es kommt noch mehr und sie haben das auch erduldet. Sie hatten ein Ziel vor Augen. Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen.